Bei der Arbeit an meinem neuen Buch Der geheimdienstliche Einfluss auf Verschwörungsmedien stieß ich auf die Forschung von einem gewissen Oberhauser aus Österreich. Der wollte nachhaken bei hier diesem britischen Agenten Alexander Horne, weil es ja hieß, der war die Quelle für eines der wichtigsten Verschwörungsbücher, nämlich Proofs of a Conspiracy von John Robison. Das war so der englischsprachige Mega-Bestseller in den späten 1790er Jahre, also vor allem nach der Französischen Revolution. Ja, das war das Ding, das hatte unglaublich viele Exemplare verkauft und war dann ein Einfluss auf zig andere Verschwörungsbücher. Und also Oberhauser fand dann nicht nur halt eine Verbindung von dem Agenten Alexander Horne und Robinson, sondern er fand einen riesigen Pulk an Geheimdienstlern, ja, britische Geheimdienstler. Und die steckten dann hinter mehreren von diesen großen Verschwörungsbestsellerbüchern aus der Zeit. Ja, nicht nur Robinson, sondern auch Baruel und von Stark und andere und so. Also die schufen das moderne Genre der Verschwörungsmedien. Und diese britische Geheimdienststruktur, die machten auch alle möglichen anderen Operationen. Also sie destabilisierten Frankreich, sie versuchten Aufständische zu bezahlen in Tirol, sie verbreiteten auch andere Desinformationen. Ja, das heißt, das ganze Programm an geheimdienstlichen Operationen. Und man sieht halt dann anhand dieser ganzen Archivfunde, ja, das heißt, ich war ja schon 2016, 2017 auf diese Geheimdienststrukturen gestoßen, ja, hinter diesen unglaublich einflussreichen Verschwörungsbüchern. Ich ging da auch noch weit drüber hinaus, aber Oberhauser konnte eben dann verschiedenste Archive durchkämmen und fand dann halt Originalmaterial von Alexander Horne, seine Botschaften hier dann an das britische Außenministerium und alle möglichen Spuren, die er hinterlassen hat. Und auch die Verbindungen, ja, also adlige Geheimdienstler und so weiter und so fort. Alle möglichen Mittelsmänner, dann halt so Strukturen, Tarnstrukturen, letztendlich wie den Illuminatenorden hier in Bayern, der dann verwendet wurde. Und man erkennt halt dann, wie die Profis damals schon gearbeitet hatten. Das heißt, man orientiert sich bei guter Propaganda, bei guter Desinformation. Man orientiert sich an der Realität. Das heißt, man nimmt irgendwas, was echt ist, und man nimmt dann wichtige geheime Teile davon raus und fügt falsche Teile an. Ja, und dann zirkuliert man das, und es muss halt irgendwie designed sein, um so zu klingen wie das, was das Zielpublikum hören will. Und es muss halt in irgendeiner Form das bestätigen, was das Publikum eh schon grob glaubt. Ja, so funktioniert das. Das war halt damals hier nach der Französischen Revolution, da wollte der britische Geheimdienst halt einen Bürgerkrieg anfeuern in Frankreich, und man hat dann eben diese Verschwörungsbücher rausgebracht, wo es dann hieß, die Französische Revolution war kompletter Irrsinn, war des Teufels, also alle aufklärerischen Ideen sind des Teufels, und man bräuchte wieder den König. Ja, und man hat dann eben dann so ein paar Fakten hergenommen. Ja, das heißt, es gab den Bayerischen Illuminatenorden. Ja, das war ziemlich heimlich und ziemlich wichtige Leute da drin. Und es gab halt verschiedenste französische Freimaurerlogen, die dann mit der Revolution zu tun hatten. Und die waren halt nicht so wie die braven englischen Logen hier für die gewöhnlichen Mitglieder, sondern es war halt dann natürlich dann abgedrehter. Also das stimmte schon, ja. Aber man nahm halt dann diese Fakten, ja, und bastelte dann halt allen möglichen Krempel dann drumherum. Ja, und von den interessanten Dingen hat man abgelenkt, also gerade alle Spuren, die auf den britischen Geheimdienst hindeuten, diese Sachen hat man da rausgenommen. Und dann wollte man, also gerade mit Baruels Buch, halt eben die gewöhnlichen Franzosen ansprechen, die halt, die halt nicht viel besaßen in dieser neuen Welt mit halt Kapitalismus dann immer mehr und halt diesen neuen Freiheiten. Also man wollte halt dieses Misstrauen, das ohnehin schon vorhanden war, wollte man nähren. Man wollte halt dann die Leute ansprechen, die halt eher so Fans waren von der alten Ordnung. Und in den Folgejahrzehnten ging es ja dann weiter. Das hatte dann Oberhauser dann nicht mehr wirklich erfolgt. Also wo es dann halt darum ging, sozialistische Propaganda zu machen in Frankreich, um die Leute aufzuhetzen, gemischt mit Verschwörungspropaganda über den Kapitalismus generell, und man zeichnete halt eben dann Kapitalismus als durch und durch jüdisch. Also selbst wenn jetzt halt nicht jüdische Leute da irgendwie kapitalistisch unterwegs sind, sei das trotzdem der jüdische Geist. Das war durch und durch in der frühsozialistischen Literatur. Ja, ganz starke Verschwörungskomponente und Karl Marx hatte das dann auch einfach so übernommen und die Sowjetunion hatte dann diese Verschwörungsmythologie auch übernommen. Also jede kapitalistische Tätigkeit, das Bürgertum und so, das musste immer eine Verschwörung, also mussten immer sich Verschwörungen bilden, wurde proklamiert und das denken ja Linke bis heute noch. Das, was dann eben hier im Frühsozialismus da reingebracht wurde, an Propaganda. Ja, das heißt, man hat auch wieder so eine Wahrheit genommen. Ja, es gab halt dann so die ersten größeren jüdischen Bankhäuser und es gab halt einen französischen Arm der Rothschild Bank und die Rothschilds hatten dann eben so eine Eisenbahn finanziert in Frankreich. Das war halt für die Franzosen neu. Es gab keinen König mehr, es war alles irgendwie anders. Und plötzlich, ja, Eisenbahn und das veränderte irgendwie die Welt und irgendwelche ausländischen jüdischen Leute oder was, die waren dann so die großen Businessleute. Also da hat man eben so ein Stück Wahrheit genommen und darauf aufgebaut und eben gemeint, das ist dann die Mega-Verschwörung und alles total satanisch. Später hat man dann genau diese Narrative dann rausgenommen bei den Sozialisten, weil man sie da nicht mehr brauchte. Wobei so das Grundding blieb ja erhalten. Also man hat dann so den Antisemitismus halt dann da raus, dann da zurückgefahren, aber die restliche Verschwörungsmythologie gegen den Kapitalismus blieb erhalten. Bei den Völkischen hat man dann fast identisches Zeug gebracht, im deutschen Raum, im österreichischen Raum, auch zu Destabilisierungszwecken. Ja, Britannien wollte halt dann Deutschland schwächen und Österreich schwächen. Und dann hat man eben dann diese antisemitische Komponente halt eben dann total überbetont. Also das war dann halt fast schon dominanter oder wesentlich dominanter als diese rein antikapitalistische Komponente. Ja, immer wieder sehen wir halt dann, dass staatliche Akteure da dahinter stehen und dass es halt irgendeine Agenda hat und dass solche Narrative jetzt nicht einfach nur so halt einfach so entstehen und wir sehen halt immer wieder, dass dann einflussreiche Leute dann halt eben sowas verbreiten. Ja, und später hier die Beckwith Company, so eine Tarnfirma hier bei den Amerikanern, verbreitete dann von der Regierung verbreitete die Protokolle von Zion. In Britannien waren es hohe Adlige, die Protokolle von Zion verbreiteten und so. Immer wieder sehen wir halt, wie diese Taktik funktioniert. Und dann stieß ich noch auf die Arbeit von Mark Pilkington, sein Buch Mirage Men. Das heißt, die US-Luftwaffe, die NASA und andere staatliche Behörden förderten den Glauben in der Bevölkerung an UFOs und auch das Außerirdische über Jahrzehnte hinweg, um neue Flugzeuge und andere Technologien wie Radar-Spoofing zu tarnen, ja, Spionageabwehr gegen die Sowjets, als Beschäftigungstherapie für die Leute und so weiter. Es überlappte auch mit generellen Verschwörungsmedien, siehe auch diesen Bill Cooper, der ja so bekannt war in den Verschwörungsmedien der 90er, die Serie Akte X, der Film Independence Day und so weiter. Ja, auch ziemlich, ziemlich interessant, weil die Leute, Aktivisten und so, die halt misstrauisch sind gegenüber der Regierung, die haben ja nur begrenzt Zeit. Ja, und wenn du halt die dann beschäftigst mit UFO-Zeugs, dann halten die halt das Thema für wichtiger als alles andere. Wir müssen uns daran erinnern, ja. Das heißt, dieses UFO-Dings, dieses UFO-Alien-Aktivisten-Phänomen kam im Kalten Krieg auf. Das heißt, da wurden auch dann einige Geheimnisse dann gelüftet hier von der US-Regierung. Ja, das MK-Ultra-Programm und diverse Kriegsverbrechen und so. Und es gab halt dann eben dann diese Paranoia. Und wenn man dann abgelenkt hat mit diesen UFO-Alien-Themen, dann dachten Aktivisten, naja, Außerirdische sind wichtiger als jetzt irgendwelche Mind-Control-Experimente oder irgendwelche Kriegsverbrechen. Ja, alles andere verblasst gegenüber dem UFO-Topic. Und man nahm da eben auch ein paar reale Sachen her. Ja, neue Flugzeuge, neue Drohnen, Radar-Spoofing und nahm bei diesen realen Sachen dann die wichtigsten Teile raus und fügte halt Blödsinn an. Ja, die Außerirdischen und so. Und es, man baute das halt dann eben schrittweise auf und irgendwann war das halt so ein Feedback-Loop. Das heißt, die Leute, die das eben glaubten oder glauben wollten, die nahmen dann alles andere, was neu dazukam, halt als Material, Content in der Szene, die nahmen das als Bestätigung her. Und nichts konnte sie dann davon abbringen. Also wenn dann enttarnt wurde, okay, das Video von einem Außerirdischen ist fake, die Bilder sind fake, dieser und jene Alien-Absturz hat nie stattgefunden oder irgendwas hat sich dann jetzt anderweitig erklärt oder jemand hat sich dann einfach Ideen geklaut von irgendeinem Hollywood-Film. Nichts an Debunking wurde dann wirklich akzeptiert, sondern es hieß halt immer dann, ja, man muss sich dann gewöhnen, dass halt da auch Desinformation unterwegs ist, aber ansonsten gäbe es dann diese Aliens und Außerirdischen und auch die Regierungsinsider würden halt dann den Aktivisten echtes Material geben und Fake-Material. Und das sei halt einfach so. Also Pilkington wollte eben dann einen Film machen. Es wurde ein Film draus und ein Buch, Mirage Man. Man wollte diesen Richard Doty aufspüren von der US-Luftwaffe, der schon seit langem halt für die US-Luftwaffe Falschinformationen verbreitet hatte. Also man hatte da ein richtiges Informantennetz in der UFO-Aktivisten-Szene. Und man gab diesen Informanten halt Fake-Sensationen und die gaben dann Informationen zurück über die Szene. Also wer hat wieder irgendwas rausgefunden und so. Und es ging halt eben oftmals darum, dass die UFO-Aktivisten halt immer wieder hingegangen sind zu diesen amerikanischen Luftwaffe-Basen und Testgeländen. Und haben alles Mögliche fotografiert und hier Funksignale aufgezeichnet und man wollte einfach immer wissen, was die Szene gerade treibt. Ja, hat irgendjemand irgendwas Reales hier aufgezeichnet und so. Richtige Spionage. Und dann bei der UFO-Konferenz hier, irgendwie MUFON hieß die, 1989, gestand einer der bekanntesten Aktivisten der Szene, dass er mitgeholfen hatte, Quatsch zu verbreiten und einen Aktivisten in den Wahnsinn zu treiben. Das war ein Typ namens Paul Benevitz, ja, der hatte dann Trümmer fotografiert, vielleicht von einem Stealth-Bomber, der geheim war, und er hatte geheime Funkverbindungen aufgezeichnet. Die Regierung gab ihm nicht nur Fake-Dokumente, sondern man gab ihm über einen berühmten Astronomen, gab man ihm einen Computer mit einem Fake-Programm, das dann einfach nur Quatsch ausspuckte. Gibberish, ja, man hat ihm gesagt, dieses Programm kann diese geheimen Alien-Funkverbindungen übersetzen in Englisch. Und dann kam halt einfach nur Blödsinn-Text bei raus und er hatte dann versucht, da eine Bedeutung reinzulesen. Und stellte sich dann aber heraus, bei der Arbeit an Mirage Man, dass dieser Doty immer noch rumzieht in Aktivistenkreisen und Fake-Videos verteilt und Fotos verteilt und Aktivisten bearbeitet und so. Und er wollte dann sogar hat angedeutet, er könnte die Doku-Filmer von Mirage Man bestechen. Ja, so $250.000 hier, wenn sie Material von Doty annehmen. Und halt den Film machen, den Doty will. Also es wurden dann immer wieder Geschichten inszeniert, ja, das heißt, Aliens seien hier abgestürzt oder gelandet, die Regierung hält das geheim, die US-Regierung verhandelt mit Aliens, manchmal entführen die Aliens Menschen oder murksen Rindviecher ab und so, Menschen seien gereist zum Alien-Planeten etc. Ja, und man konnte damit alle möglichen echten Operationen tarnen, also zum Beispiel hatte der National Security Council, die CIA und das State Department hatten die Operation Vector geplant, um zum Beispiel Gaddafi vorzutäuschen, dass ein US-unterstützter Staatsstreich unterwegs sei. Also man wollte da mit sogenanntem Phantom Aircraft arbeiten. Das heißt, man täuscht dem gegnerischen Radar vor, es seien da sehr viele große Flugzeuge unterwegs, die unglaublich agil sind, ja, und auch schnell verschwinden können wieder. Ja, Phantom Aircraft. Radar Spoofing, auch gegen den Iran wollte man solche Sachen durchführen. Und dann hier bei Roswell, New Mexico, 1947, da gab es dann so einen kleinen Vorfall, der dann hinterher sehr aufgeblasen wurde. Also es gab ein paar Gerüchte und Berichte 1947. Erst in den späten 1970er und frühen 80er Jahren im Nachhinein wurde dann die große Erzählung gemacht über einen UFO-Absturz. Es kam dann dieses Buch raus, der Roswell-Incident von William Moore und Charles Berlitz. Es gab damals eine Pressemitteilung der Roswell Army Air Force Base. Man sprach damals von einer Disk, also einer Scheibe, die da gefunden worden sei, auf so einer Ranch. Dann hieß es war ein spezieller Wetterballon mit einem radarreflektierenden Schirm. Ein geheimes FBI-Memo klarifiziert, es sei ein hexagonförmiges Objekt gewesen, das an einem Ballon aufgehängt war. Wahrscheinlich gehörte das zu Project Mogul, laut einem Air Force-Report von Colonel Richard Weaver von 1995, aber Weavers Vorgesetzter war Richard Doty, der ja Desinformation verbreitete. Ja, und Roswell ist halt in der Nähe des Testgeländes White Sands, wo verschiedene Streitkräfte Zugang haben. Vielleicht ist diese Mogul-Geschichte wahr, vielleicht nicht. Ja, vielleicht war es einfach irgendeine andere Technik, die man ausprobiert hat und man dann gesagt, okay, wir behaupten einfach, es war Project Mogul, wir wollten irgendwelche sowjetischen Signale auffangen, whatever. Dann gab es diesen Briten Bernard Newman, der schrieb Romane und Sachbücher mit Spionage und Kriegsthemen, der war Geheimdienstler selber mal, veröffentlichte 1948 hier das Buch Die fliegende Untertasse. Das war das erste richtige Buch dieser Art. Und laut seinem Plot würden Wissenschaftler einen Fake-Angriff von Aliens inszenieren wollen. Er sprach über einen Fake-Absturz in Roswell mit Hieroglyphen auf dem Objekt dann, was in den späten 1970ern auch behauptet wurde, was damals hier zu sehen gewesen sei bei dem Absturz. Dann gab es diese Serpo-Story, also das heißt, die Aliens waren hier und dann sind Menschen halt mitgegangen zu diesem Planeten. Es gab Spielbergs Film E.T. und Close Encounters of the Third Kind. Also das Establishment verbreitet halt solche Filme, aber es wurde dann rein interpretiert, dass die Regierung die Menschen an die Existenz von Aliens gewöhnen wollte. Das heißt, es gab immer wieder gab es halt diesen Talking Point. Ja, egal, ob irgendwas nur ein Film ist oder Fake oder ob da das Establishment dahinter steckt, ja, die Air Force oder Hollywood, glaubt trotzdem an diese Aliens und an diese UFOs. Höhere Militärleute erzählten immer wieder Sachen, was sie angeblich gesehen haben. Dann gab es eine Vorlesungen 1950 an der University of Denver, Colorado. Wissenschaftsstudenten wurde erzählt, fliegende Untertassen seien real. Und hinterher glaubten 60% der Studenten, was ihnen da erzählt wurde. Und man hat dann eben gemerkt, solange überzeugend wirkende Autoritäten sowas erzählten, wird es häufig geglaubt. Dann gab es diesen Air Force Colonel Edward Lansdale, war Experte in psychologischer Kriegsführung. Gegen Guerillas in den Philippinen wurde der lokale Mythos der Aswang-Vampire genährt. Also man hat dann eben lauter Fakes verbreitet und dann eine ausgeblutete Leiche irgendwo aufgehängt. Also man hat eben dann so eine Sache genommen, die halt schon zirkulierte, so einen alten Mythos, und hat den halt dann verstärkt. Und bestimmt waren die Leute auch damals misstrauisch, aber es gab halt dann wahrscheinlich auch immer diese Haltung, ja, wenn nur ein Teil davon wahr ist, dann haben wir halt diese komischen Zaubervampire und das ist uns nicht geheuer. Die Amerikaner hatten dann dieses Psychological Strategy Board für psychologische Kriegsführung. CIA-Direktor Walter Smith schrieb 1952 an das Board, dass man psychologische Kriegsführung mit dem UFO-Thema machen soll. Dann, dass dieser Robertson Panel Report sagte, UFO-Gruppen sollen beobachtet werden, das heißt auch infiltriert werden. Und genau das ist dann auch passiert, unter anderem über die Air Force. Also reale Programme waren zum Beispiel dieses Project Palladium für Ghost Planes, also Radar Spoofing. Man konnte dann eben das aussehen lassen auf dem Radarschirm, als sei da ein Flugzeug so groß wie ein Flugzeugträger. Und das zoomt dann rum, so schnell wie ein Insekt. 1952 brachte Life Magazine, also ein totales Mainstream-Magazin, ja, brachte hier die Story: Haben wir Besucher aus dem Weltall? Und die Autoren der Story hatten sich beraten mit der Luftwaffe. Es folgten dann in Amerika tausende Artikel über UFOs und schon wurde das halt eben zu einem großen Volksmythos. Oh, wir Amerikaner werden besucht von den Außerirdischen. Also, das heißt, diese Filmemacher, die dann halt Mirage Man machten, die gehen also dann auf eine aktuelle UFO-Messe, weil sie dann diesen Doty da treffen wollen von der Air Force, um den zu befragen, wie war das damals? Und da kommen dann zig Leute auf diese Messe. Jeder hat dann irgendwie, oder jeder meint, da gibt es irgendwie neue Videos von Aliens und Fotos von Aliens und Dokumente und über Geheimbasen und so. Und auf so einer Messe hatte ja Bill Moore, der bekannte Aktivist, 1989 sein Geständnis abgelegt, dass er halt zusammengearbeitet hat mit der Luftwaffe, dass er Fakes verbreitet hat und dass er halt dann diesen Benevitz in den Wahnsinn getrieben hatte. Aber selbst Moore meinte dann, trotzdem seien die Aliens real und man muss ja damit rechnen, dass da halt die Regierung einem auch Fake-Dokumente gibt. Es gibt sogar noch ein VHS-Band seines Vortrags von damals, wo er das gesteht. Also er hat dann nicht nur mit Doty gearbeitet von der Luftwaffe, sondern auch mit Charles Berlitz vom Luftwaffe-Geheimdienst. Ja, Benevitz war damals bearbeitet worden mit falschen Beweismitteln, sogar diesem Fake-Programm auf dem Computer. Computer wurde ihm gegeben von Professor J. Allen Hynek, berühmter Astronom. Und das Programm spuckte nur Blödsinn aus. Das heißt, Benevitz dachte, er kann jetzt halt diese Alien-Signale übersetzen. Benevitz glaubte schließlich, seine Frau sei unter Kontrolle der Aliens. Und dann haben sie ihn eingewiesen in die geschlossene Psychiatrie. Vielleicht hatte man ihm auch noch Substanzen untergejubelt, das weiß man nicht. Das war ja dann auch so gang und gäbe hier mit so einem MK-Ultra-Projekten, dass man halt Leute diskreditiert, indem man sie halt wirklich dann verrückt macht. Mit irgendwelchen Substanzen, Chemikalien. Also man experimentiert ja nicht nur mit LSD, sondern auch anderen Sachen. Also er wurde richtig krass benutzt, ja, nicht nur abgelenkt. Also es wurde ja argumentiert dann, der war eigentlich ein Patriot, wenn man ihm gesagt hätte, okay, pass mal auf hier, trinken wir mal eine Tasse Kaffee. Das ist ein Testgelände hier in der Nähe, wo du wohnst und wir machen da halt so neue Technik, ja, gegen die Sowjets und würden es wirklich begrüßen, wenn du halt einfach diese Signale nicht abhörst und aufzeichnest und wenn du halt ignorierst oder einfach über niemanden sprichst, was du da halt eben beobachtest, der mit deinem Fernglas oder mit deinem Teleskop, ja. Das hätte wahrscheinlich gereicht, der hat dann gesagt, ja, natürlich, yes, Sir, ich bin ein Patriot, ich werde niemandem erzählen, was ich da irgendwie mitbekommen habe. Aber man hat ihn dann eiskalt benutzt. Und auf dieser aktuellen UFO-Messe sahen dann diese Journalisten, dass dieser Bill Ryan-Aktivist auch von Doty beraten wurde. Also ein neuer Aktivist hier oder ein neuerer Aktivist und der wird halt von diesem alten Doty dann bearbeitet. Ja, und Bill wurde auch immer paranoider. Also jeder verdächtigte jeden und Bill hat dann gesagt, er macht einfach weiter mit seinem Aktivismus, selbst wenn nur 10% von den Infos stimmen würden und so. Also die alten Tricks werden dann hier dann weiter verwendet. Ja, und so hatte man in den 80ern Fakes verbreitet über Project Aquarius und Majestic 12 und das geht bis heute immer so weiter. Vielleicht glaubte Doty manches selber. Also er wirkt aber auch wie ein alter Profi, immer am Leute bearbeiten, immer am Täuschen. Dann gab es die Geschichte über die Skinwalker Ranch in Utah, irgendwie verstümmelten Rinder, das waren wahrscheinlich nur Tests. Auch in Südamerika, wo es viele Rinder gibt, da Mythen und Märchen über geheime Basen und Alien-Raumschiffe auf diesen Basen und so. Es gab dann auch so Leute, die man halt, also die Regierung dann reingelegt hat mit irgendwelchen Hologrammen. Also die mussten dann so eine spezielle Brille aufsetzen und haben dann so Raumschiffe gesehen oder meinten Raumschiffe zu sehen. Also Doty rannte bei der Messe die ganze Zeit hin und her und bearbeitete Aktivisten und meinte dann, ja, ich habe Leute hier von der DIA, Defense Intelligence Agency, da rannten wirklich so ein paar buff Dudes rum, also halt so muskulöse Typen, wo du halt sagst, die schauen aus wie so Regierungsleute. Ja, die ganze Zeit bearbeitet Doty irgendwelche Aktivisten. Hier, Linda Howe wurde in den 80ern von Doty bearbeitet. Doty meinte, dass dieses spezielle Luftwaffe-Office wollte ihr helfen, die Wahrheit rauszubringen. Er gab ihr das Fake Aquarius-Dokument, also so Memos, Fake-Memos an den President der United States, ja, laut dem die Aliens seit langer Zeit hier sind. Die hätten die Menschen geseedet, also hätten uns Menschen mehr oder minder erschaffen. Also wie das Zeug von Erich von Däniken, ja, oder wie in dem Film Prometheus von Ridley Scott. Also die Aliens hätten uns irgendwie erschaffen. Dann, diese Organisation Majestic 12 würde alles verwalten, was mit Aliens zu tun hat in Amerika. Und Doty rechtfertigt sich dann später. Ja, man habe doch Howe gutes und schlechtes Material gegeben, ja. Und pff, also eher nix schuld, ja. Bill Moore, der halt benutzt wurde von der Air Force, arbeitete mit Jamie Shandera, TV-Produzent. Also man zirkulierte diese Majestic 12-Dokumente, vor allem dieses Cutler-Twining-Memo. Fakes wurden an mehrere UFO-Aktivisten geleakt und die konnten sich dann irgendwann nicht mehr zurückhalten und haben dann halt eben diese Bücher rausgebracht darüber. Und das Timing war interessant, also gleichzeitig liefen diese Tests mit der F-117A Nighthawk, dieses Stealth-Flugzeug. Dann gab es diesen John Lear, der hat auch Aktivisten bearbeitet, also unter anderem Bill Cooper. Das gab der Szene natürlich einen richtigen Boost, aber es führte auch zu jeder Menge Streit und Paranoia. Und das Fernsehen brachte dann Akte X, die X-Files-Serie, den Film Independence Day und so. Tja, und wir wissen halt, an einem Groom Lake-Testgelände in Nevada, also man nennt das auch Area 51, da wurden dann Prototypen getestet von dem U-2-Spionageflugzeug, der SR-71 Blackbird. Es gab dann Gerüchte über eine neue SR-75 Aurora, dreieckförmige TR-3B, neue Drohnen und so, auch neue Palladium-Projekte. Damit sehen Flugzeuge auf dem Radar so groß aus wie Flugzeugträger und dann schießen die Abwehrraketen daneben. Ich meine, stellen wir uns mal vor, was das jetzt bedeutet aktuell für die Kriegssituation. Ja, das heißt, die Russen, Ukraine, Amerikaner, Iraner, Saudis, also jeder, der irgendwie Atomwaffen hat oder Atomwaffen will. Das heißt, Abwehrschirme. Das heißt, die Raketenabwehr, was ja entscheidend ist letztendlich. Da kann man allen möglichen Schindluder treiben. Das heißt, du kannst dann irgendwie verschiedenste Geister-Bomberflotten auftauchen lassen auf dem gegnerischen Radar. Oder man schießt Atomraketen und tarnt die dann mit Ghost Planes. Also das heißt, auf dem Radar tauchen dann irgendwelche riesigen Flugzeuge auf, die alle so groß sind wie Flugzeugträger. Und wie will dann der Gegner wissen, was die echten Raketen sind oder was die echten Atombomber sind und was man jetzt abschießen soll? Also das ist ziemlich abgedreht, was man da heutzutage machen kann. Und da kommt es halt eben dann drauf an. Das heißt, wer hat da den technologischen Fortschritt? Lohnt es sich natürlich dann für die Supermächte, sich gegenseitig wirklich fertig zu machen? Nein. Es lohnt sich eigentlich nur, dass die Supermächte hier so eine Art Kartell formen und halt diese Technologie benutzen, um halt Konkurrenten klein zu halten, dass kein anderes Land halt mit ABC-Waffen Imperium spielen kann. Ja, das heißt, diese neuen Palladium-Projekte, Project Y, Avro Ace, also man hat dann tatsächlich so mit so Radial Flow Turbinen, Triebwerken darum experimentiert. Man nannte das eine irgendwie Pancake und so. Also da hat man auch schon Sachen reingefaked, mit irgendwelchen Nazi-Flugscheiben. Also hat man auch hier halt so ein paar reale Dinge hergenommen, experimentelle Projekte, und hat dann allen möglichen Käse dazu gedichtet und eine ganze Mythologie drumherum gestreckt. Also ich bin jetzt nicht so der Experte in den halt komplett abgedrehten Mythologien, aber ich glaube, die eine Sichtweise ist, dass irgendwie dann gegen Ende des Zweiten Weltkrieges die Nazi-Führung geflüchtet ist in die Arktis oder Antarktis oder sowas, in geheime Basen. Und die haben dann schon diese Nazi-Mega-UFOs, und eines baldigen Tages würden die dann halt den Großangriff machen mit ihren UFOs und dann die Welt erobern oder irgend so ein Käse. Also da kann man eben dann hier ganze Mythologien drumrum stricken. Ja, also man sieht das halt eben dann auch in der modernen Zeit, wie dann jetzt abseits von UFOs und Aliens, wie halt eben dann Leute bearbeitet werden. Ja, eines der bekanntesten Beispiele ist Alex Jones. Das heißt, Alex Jones ist jetzt nicht angesprungen auf dieses QAnon-Zeug, und QAnon hat halt alle Merkmale einer klassischen Desinformationsoperation. Also irgendjemand postet dann halt Nonsense, Gibberish online. Und die Republicans machen dann ab und zu mal Anspielungen drauf und so für Wählerstimmen. Aber es wird dann eben dann geglaubt, und jeder stusst dann irgendwas Neues dazu. Und irgendwann ist das eine richtige politische Sekte geworden. Die Leute wollen es glauben, ja. Sie wollen überall Bestätigung sehen dafür. Jetzt sind wir in dem Stadium angelangt. Jetzt hat Trump seine neue Kampagne angekündigt. Irgendwie Q postet wieder irgendwas, aber die Leute, QAnon-Leute, nehmen das gar nicht mehr ernst. Also sie meinen, das sei nicht mehr der echte Q, aber die Q sagt, der macht einfach weiter. Ja. Mit Trump, ohne Trump, ist denen vollkommen egal. Das ist halt einfach wie dieses Myth-Building, wo halt seit zigtausenden Jahren, wo die Menschen in diesen größeren Zivilisationen dann einfach Mythologien erschaffen und immer wieder anpassen. Und das ist dann auch selbst nach ein paar Jahren, wenn dann, sag ich mal, das ursprüngliche Orakel nicht mehr interessiert, dann macht man halt ohne das weiter. Das ist dann vollkommen egal, dass das eigentlich nur Pillepalle war, diese QAnon-Postings. Man baut da eben dann so ein größeres Ding drumherum. Ja, und Alex Jones war dann eben nicht drauf angesprungen, aber auf etwas sehr Ähnliches. Das heißt, dann tauchte dann dieser Dr. Steve Pieczynik auf, der war interessanterweise ein Experte für psychologische Kriegsführung für die US-Regierung, und dann dieser General Flynn. Und die haben dann Jones bearbeitet und haben dem halt dann irgendwie so scheinbare exklusive Informationen gegeben oder halt exklusive Perspektiven, und traten in der Sendung auf und gaben halt Alex damit halt mehr Auftrieb und mehr Glaubwürdigkeit. Und man hat im Prinzip das gleiche versprochen wie diese QAnon-Sekte, dass dann einfach so ein Geheimteam da kommen wird, ein rechtes Geheimteam, um den linken Deep State zu verhaften. Und diese Wunschvorstellung zirkuliert ja in Amerika seit Jahrzehnten durch die John Birch Society, die ja auch unter Kontrolle war vom Establishment. Also die haben die ganzen großen Verschwörungs-Bestseller-Bücher rausgebracht, das wurde auch im deutschen Raum abkopiert, und das ist das, was die Leute halt hier kennen als Verschwörungsmedien. Seit den 80ern und so. Ja, die Birch Society war schon unter Kontrolle, und man hat dann eben den Leuten gesagt, sie sollen warten auf die große Revolution. Ja. Es war schon bei den Tagen von Karl Marx und den Linken so. Entweder hat man gepredigt, das ewige Warten auf die Revolution, das nie kommt, ja, oder die nie kommt. Oder man promotet irgendwelche überhasteten, überstürzten Umsturzaktionen. Ja, das war ja damals auf deutschem Boden auch so, in Europa, so in den 1848 und so rum. Oder jetzt halt dann in Amerika mit diesem Kapitolsturm und so einem Krempel. Also man hat den Leuten Versprechungen gemacht, und dann kommt aber die Kavallerie nicht, und es geht dann alles schief, ne? Ja, und dann kamen diese komischen Leute da bei Alex Jones in der Sendung und haben dann diese Versprechungen gemacht. Und selbst als dann der ganze Käse eigentlich entlarvt war, ja, also vor allem nach dem Kapitol-Fiasko, da war dann Pacini gleich wieder in der Sendung von Alex Jones, und Jones war dann halt total enttäuscht und wütend und so, aber doubling down. Also dieser Pacinic hat dann gesagt, nö, das was, also das stimmt trotzdem alles im Wesentlichen noch weiter. Es gibt diese Geheimtruppe und ist jetzt halt so gelaufen und wir werden den linken Deep State kriegen, weil wir haben die ganzen Wahlzettel versehen mit heimlichen Wasserzeichen. Wir können dann genau nachweisen, wer die Ballots da gefälscht hat und so. Und wir können die dann alle verhaften. Es war eine Sting-Operation. Und bald werden dann Pelosi verhaftet und Biden verhaftet und bla bla bla. Also genau wie dieser Doty. Genau wie dieser Doty. Wenn er mal wieder erwischt wurde, hey, du hast voll den Unfug zirkuliert, voll die Fakes und so. Ja, aber trotzdem, im Kern stimmt das noch, weil wegen dem und jenem und so. Und dann immer die gleichen Methoden. Und wer weiß, was dann Alex Jones alles hergegeben hat als Gegenleistung oder was da alles gelaufen ist. Ich meine, Jones ist ja ein Magnet für Probleme, ein Magnet für Ärger und irgendwann kamen dann wahrscheinlich dann so aus dem rechten Spektrum, Republican-Types kamen dann auf ihn zu und haben gesagt, hey, pass auf, wir können dir helfen, dass deine Probleme verschwinden, vor allem die juristischen Probleme. Hey, unsere Eltern kennen sich über drei Ecken, über die Birch Society und so und generell Texas. Ja, oder der ein oder andere bei Jones' Familie war ja Militär, gerade die Hammond-Familie und so. Hey, wir kennen deinen Cousin oder den Onkel vom Bruder, vom Cousin und so. Und hey, Alex Jones erzählte irgendwie die Story, dass sein Vater geheime Zahnimplantate gemacht hatte für die CIA. Irgendwelche geheimen Operationen und so. Also da kann man natürlich dann auf jemanden zugehen und sagen, hey Bro, wir sind auf deiner Seite, Mann. Weißt du, es gibt hier so einflussreiche Typen, die wollen, dass die Wahrheit rauskommt, die wollen, dass der Deep State verhaftet wird, aber wir können nicht selber in die Öffentlichkeit gehen, so wie du, sondern wir brauchen dich als Vehikel, als Conduit. Ja, und Jones meinte ja in irgendeiner Sendung, er sei rekrutiert worden von irgendeinem Special Operations Gedöns da aus Florida. Genau wie Trump, ja, und man würde halt dann jetzt hier die Messages bringen, was halt eben denen dann gegeben wird von Insidern. Aber es war halt so ein bisschen dieser Bill Moore-Moment, dieser Majestic 12-Moment, wo dann halt einfach diese prophezeiten Sachen nicht eintrafen. Mit dem Kapitolsturm, nach dem Kapitolsturm, kein Deep State wurde verhaftet. Da gab es kein. Das US-Establishment ist nicht gespalten. Ja? Da gibt es keine zwei Blöcke, die sich gegenseitig bekämpfen. Man hat einfach immer wieder die alten Mythen aufgewärmt. Ja? Das heißt, das ist ja so, dass in amerikanischen patriotischen Kreisen, also Mainstream, aber auch so alternativ, dass es wird halt geglaubt, die Phase nach der amerikanischen Revolution sei so eine Art Paradies gewesen. Ja, eine ganz tolle frühe Amerika. Und das sei so das seien so die Guten gewesen, ja, Washington, Jefferson, obwohl die eigentlich furchtbar waren und halt anscheinend britische Agenten, that's another story. Dann seien diese Weisen von Zion mehr oder minder, also die Rothschilds und so, die seien dann irgendwie eingedrungen mehr und mehr nach Amerika und hätten dann irgendwie die Zentralbanken, also auch die ersten beiden Zentralbanken dann irgendwie benutzt und so, obwohl diese Zentralbanken zurückgingen auf Washington, Jefferson und so. Aber diese Windmühlen von Zion hätten sich dann eingemischt und hätten dann dieses gute Amerika kaputt gemacht. Und man hätte dann eben auch dann so die Rockefellers rekrutiert und solche Familien. Und alles, was dann schlecht lief, alles, was dann so richtig finster war in Amerika, der ganze böse Imperialismus und die ganzen Black Ops und alles, was schlecht ist, das wurde dann halt diesen Windmühlen von Zion angelastet, ja, und man hat das auch dann mal weniger antisemitisch irgendwie versucht zu formulieren und darzustellen. Aber es ist dieses Kernmärchen. Ja, du hattest die guten alten Zeiten mit Washington und dann kamen so diese Bösen, hätten alles ruiniert und jetzt gäbe es heute noch diese Zweiteilung, es gäbe diese Guten und es gäbe diese Schlechten. Und alles Böse geht auf diesen linken Deep State zurück. Und deswegen müsse man sich jetzt an die rechten Kreise halten in der Obrigkeit und dann wird alles gut. Also ein Täuschungsmanöver nach dem anderen, das über Jahrzehnte hinweg kultiviert wird. Das ist nicht nur eine Sache von Monaten oder Jahren, sondern wirklich Jahrzehnten. Und in Wirklichkeit, wenn du die Geschichte der Amerikaner erforscht, ja, dann siehst du, das war immer ein Empire und es war immer sehr einheitlich und man hat sich halt die Politik aufgeteilt. Es gab da nie so eine Zweiteilung, gab es nie so einen krassen Split. Es gab nie so das, was halt uns da so dargestellt wird heute, dass jetzt da so zwei Blöcke sich da aufs Messer bekämpfen. Ja, es gab mal diesen Bürgerkrieg, das ist ein ganz anderes Kapitel. Die Südstaaten-Eliten-Familien, die wollten einfach ein klassisches Empire machen, also so wie wie im Mittelalter oder Vormittelalter, mit halt Sklaven und schönen Landhäusern, Palästen und so und keiner modernen Struktur, keiner Aufklärung, keiner modernen Industrie. Und dann sagte eben das eigentliche Empire hier in Amerika, nee, das geht so nicht. Wir wollen eine Republik, wie eine Republik aussehen. Wir wollen Industrie und dass halt die Leute Bildung haben, weil dieses alte Modell mit irgendwelchen Afrikanersklaven, das funktioniert nicht mehr. Ja, also die Zukunft wird nicht definiert durch Baumwolle, sondern das wird definiert durch halt Waffen, Industrie, Flugzeuge, dies, das, jenes. Ja. Naja, Flugzeuge jetzt nicht unbedingt zur Zeit des Bürgerkriegs, aber nichtsdestotrotz moderne Technik. Ja. Also, das heißt, man nimmt immer wieder dieselben Mythen, man streut falsche Informationen. Und man missrepräsentiert Sachen, um die Leute da bei der Stange zu halten. Und es ist halt interessant zu sehen, wenn halt dann Leute da Sachen aufdecken, wie jetzt zum Beispiel hier in dem Buch Mirage Man oder diese Oberhauser aus Österreich und so. Ich meine, meistens schnallen die noch gar nicht, wie viel größer das ganze Ding eigentlich ist, was sie da entdeckt haben. Ich meine, ich hatte ja vielleicht 5 Jahre, ich bin 5 Jahre vor Oberhauser gestoßen auf diesen britischen Geheimdienstpulk hinter den ersten großen Verschwörungsbestsellerbüchern. Ja, und ich hatte dann gleich schon halt eben dann auch die größeren Operationen dann beleuchtet und die größeren Zusammenhänge. Oberhauser konnte halt Originaldokumente noch und nöcher auftreiben aus den Archiven. Also das ist auch immer so eine Sache. Das heißt, es ist ja vieles eigentlich schon recht gut dokumentiert. Die Puzzleteile sind halt sehr weit verstreut. Aber man findet immer noch mehr. Vor allem wirklich dann Originalschriften, handschriftliche Geschichten. Ja, in irgendwelchen britischen Archiven oder anderen Archiven. Und das heißt, die Arbeit hört da nie auf, aber es ist halt richtige Intelligence Work. Das ist halt dann, du verhältst dich halt wie so ein Geheimdienstler, du verhältst dich wie jemand, der in der Lage ist, durch Desinformation durchzuschauen. Das heißt, man muss sich halt dann abgucken, wie die Profis das machen und wie die halt Informationen bewerten und wie die halt eben den offenen Geist behaupten. Also das ist dann auch dann hier am Ende von Mirage Man. Das heißt, der Autor von Mirage Man sagt dann halt, ja, ihm gefällt die Idee von Aliens und Außerirdischen und das sagt er ganz offen und ja, vielleicht ist ja mal irgendwas und vielleicht stoßen wir irgendwann auf Außerirdische. Kann natürlich sein, aber dazu braucht es halt dann wirklich dann halt Hard Evidence und halt unmissverständliche neue Technologie, dass wir halt dann tatsächlich dann bewohnbare Planeten halt eben besuchen können oder halt dann Drohnen hinschicken können oder Satelliten oder irgendwas. Dass wir dann tatsächlich Durchbrüche erleben. Es besteht natürlich dann immer die Gefahr, dass irgendwas halt vorgetäuscht wird. Ja, dass uns halt dann, dass halt irgendwas vorgegaukelt wird, ne, mit der Argumentation, ja, jetzt muss die Erde an einem Strang ziehen, alle müssen jetzt zusammenhalten, ja, und es gibt hier irgendwie tolle neue Sachen, die wir dadurch erreichen, oder es gibt halt irgendeine Gefahr, die wir abwenden müssen. Kann auch sein. Ne? Also das heißt, ich möchte auch den Leuten nicht vorschreiben, was sie zu denken haben, sondern man muss halt immer wieder drauf pochen, ja, wie halt professionelles Denken aussieht. Und da ist halt eben sehr, sehr viel Forschung auch notwendig. Also ich kriege immer noch so Kommentare, wenn mal Leute meinen, ja, aber was soll dieses Bücher lesen? Was bringt denn das? Es gibt so viele Zeiträume, die man überblicken muss, wenn man sich zu wichtigen Themen äußert. Es gibt so viele einzelne Länder und so viele Aspekte von einzelnen Ländern und Supermächten, wie sie zusammenhängen. Das zu lernen, das dauert halt eben eine ganze Weile. Und erst dann kann man wirklich qualifiziert sich äußern. Und dann muss man trotzdem sich immer weiter und weiter und weiterbilden. Ja, das heißt, das Buch von Oberhauser ist sogar umsonst. Also man findet das umsonst halt unter irgendeiner Creative Commons License, weil das, glaube ich, öffentlich finanziert wurde. Selten, dass mal wirklich Geheimdienststrukturen hier aufgezeigt werden hier von einem Forscher, der halt über Verschwörungstheorien forscht. Eigentlich sollte das der Mittelpunkt sein, staatliche Akteure bei Verschwörungsmedien. Mark Pilkingtons Buch Mirage Man ist auch sehr interessant, weil es halt unglaublich bodenständig ist hier und diese ganzen Namen halt nennt er. Und auch die Prinzipien halt eben dann nennt. Ja, so funktioniert Desinformation. Ja, das heißt, wenn Leute irgendwie meinen, oh, ihr von Recenter, ihr seid komisch geworden, ihr seid keine Verschwörungsmedien mehr, Wahrheitsbewegung mehr oder dies und jenes. Wir machen genau das, was im Interesse der Leute ist. Das heißt, wir machen genau das, was wir von Anfang an machen wollten. Das heißt, wir decken Geheimnisse auf, wir entlarven Geheimstrukturen, Geheimoperationen, ja, aus den letzten paar hundert Jahren hauptsächlich. Also auch ältere Sachen, wenn sie halt für uns heute eine Bedeutung haben. Und wenn man jetzt sieht, was andere Medien oder Influencer gemacht haben, lassen sich wirklich von Regierungsplayern eigentlich vorgeben, was sie zu denken haben. Also entweder die Russen oder die Republicans. Ja, oder irgendwelche linke Aktivisten, ja, die lassen sich dann vorgeben, was sie zu denken haben von den Chinesen oder der Democratic Party in Amerika. Oder der London School of Economics von den Briten. Das ist wirklich gigantisch, wie halt wirklich dann abgeschrieben wurde und abgeschrieben wurde und abgeschrieben wurde. Und die Russen haben auch ihre Experten für psychologische Kriegsführung. Das heißt, sie denken sich dann, okay, was ist, was der durchschnittliche frustrierte Europäer hören will oder Amerikaner hören will? Die wollen hören, dass Russland jetzt gut ist und Russland sei jetzt konservativ und christlich und im Geiste von George Washington 1776. Also erzählen wir den Leuten genau das, was sie hören wollen. Und man nimmt dann so ein paar Sachen her, man nimmt so ein paar Fakten her, ja, also zum Beispiel, dass halt die staatlich kontrollierte Kirche halt wieder gepusht wird und so und so. Und dann baut man eben dann drauf auf und bastelt sich so dann die Propaganda. Und es ist halt bizarr zu sehen, wenn Leute, die teilweise seit Jahren oder sogar über 10 Jahren, wenn Leute dann schon Verschwörungsmedien konsumieren, und sie scheitern trotzdem daran, an den absoluten Basics. Also sie verstehen nicht, wie Desinformation funktioniert, sie erkennen das nicht oder erkennen das nicht rechtzeitig oder sie erkennen das Falsche als Desinformation. Ja, immer wenn ihnen jemand irgendwie widerspricht, sind sie dann total misstrauisch und paranoid. Oder sie beleuchten gar nie die negativen Aspekte ihrer Ideen oder was ihnen eingeflüstert wird. Ja, von wegen große Kooperation mit den Russen und so. Was sind die Probleme dabei? Was sind die möglichen Fallen? Was sind die negativen Outcomes? Ja, und wenn halt jemand dann überhaupt nicht hier die negativen Aspekte richtig beleuchtet, sondern nur Werbung macht für sowas, da müssen eigentlich die Alarmglocken schrillen. Ja, also man sieht halt eben dann, die Leute haben ein Zeitbudget und wenn man das Zeitbudget der Leute halt eben dann aufbraucht mit schlechten Verschwörungskontent, dann ist die Zeit weg. Ja, dann können die in der Zeit nichts anderes konsumieren. Die können kein richtiges Buch lesen oder irgendwas und halt ihr Verständnis verbessern. Und mit was für einer Selbstverständlichkeit UFO-Zirkel infiltriert wurden, mit der gleichen Selbstverständlichkeit wurden halt eben dann auch so generell so Verschwörungsmedien halt eben dann hier infiltriert und man muss halt damit rechnen, dass halt dann auch wirklich dann Informanten da sind und die dann auch halt eben dann Fakes lancieren. Aber dass halt Informanten in der Szene meistens halt auch wirklich dann glauben, sie machen das Richtige. Ja, das ist jetzt nicht einfach so, oh, wir erpressen dich jetzt und du arbeitest für uns, hahaha, sondern hey, wir sind deine Freunde, hey, wir finden das toll, was du machst und wir möchten das irgendwie fördern und so läuft das halt dann im Endeffekt. Ja, und fragen Sie sich mal, wer da draußen in den Online-Medien, also im englischsprachigen Raum, im deutschsprachigen Raum, wer macht da draußen Real Intelligence? Anstatt nur irgend so einen Käse abzuschreiben. Das ist Wahnsinn. Ich meine, wir leben hier im Internetzeitalter, angeblich halt hier freie Republik und so und jeder kann publizieren, jederzeit. Aber was publiziert wird, verteilt sich auf die immer gleichen paar Kategorien und immer das, die gleichen paar letztendlichen Quellen. Da gibt es keine einzige Webseite da draußen, keinen einzigen irgendwie Videokanal da draußen, wo man sich wirklich gut aufgehoben fühlt. Sachbücher, ja, es gibt viele gute Sachbücher aus verschiedenen Perspektiven. Und das sind Leute, die halt sehr viele praktische Erfahrungen haben und können diese Essenz dann eben dann berichten und können andere Leute Erfahrungen mit einfließen lassen. Das heißt, man kann dann in ein paar Stunden das Beste rausziehen aus jemandes Karriere von mehreren 10 Jahren. Ja, oder halt, wenn derjenige Erfahrung hatte mit, was ich, so und so viel einzelnen Fällen und so viel einzelnen Leuten zum bestimmten Thema. Ja, dann kann man in wenigen Stunden hier auf einen ähnlichen Wissensstand kommen. Oder zumindest die Essenz, ja, die gleiche Essenz rausziehen, wie derjenige, der damit Jahrzehnte zugebracht hat. Das macht schon einiges aus. Ja. Das heißt, wir brauchen wirklich so eine Art Reset hier. Wir leben das ja auch vor, wir machen das ja auch vor. Das heißt, wir machen Real Intelligence Work lassen uns davon niemandem irgendwas einflüstern und zeigen den Leuten auch, wie diese Sachen halt funktionieren. Das heißt, wir zeigen halt auch Methods. Können ja alles Mögliche rekonstruieren, was für uns halt heute erhebliche Bedeutung hat. Also, Sie finden unter shop.recenter.com mein neues Buch, der geheimdienstliche Einfluss auf Verschwörungsmedien, finden auch Band 7 meiner Reihe über die Supermächte, Weltkrieg oder Weltregierung, ganz, ganz wichtig für die aktuelle Situation. Vieles weitere unter shop.recenter.com, auch für Ihren Zivilschutz, ja, das heißt, da muss nicht gleich die Welt untergehen oder eine Zombie-Apokalypse kommen, aber wenn Sie Ihren eigenen Strom machen können und Ihre eigenen Lebensmittel haben und so weiter, wir haben auch gerade eine Aktion. Also so eine Art, ja, es ist jetzt diese Rabattzeit typischerweise so gegen Ende November. Hier 25% Rabatt heißt es hier, oder leicht über sogar 25% Rabatt auf bestimmte Legacy Food Eimer aus Amerika. Das heißt, diese 60 Portionen Eimer finden das unter shop.recenter.com, also knapp über 25% Rabatt auf den regulären Preis. Ich meine, die Preise sind auch mal wieder angestiegen, alle 6 Monate, glaube ich, in den letzten 2 Jahren. Das ist einfach so. Produktion läuft sehr gut. Shipping ist ein bisschen langsamer wegen Los Angeles und dem Hafen. Aber wie dem auch sei, macht Sinn, dass sie halt vorsorgen für sich und ihre Familien. Wir haben auch ein aktuelles Video über Desinformation im Zivilschutz, wo halt eben dann Regierungsstellen sagen, ja, machen Sie so wenig wie möglich. Kann zwar alles Mögliche passieren, aber machen Sie bitte so wenig wie möglich. Ja, es gibt halt dann so die Apokalyptiker und dann gibt es halt eben so die Beschwichtiger und die tatsächliche Wahrheit liegt dann natürlich woanders. Also schauen Sie rein, shop.recenter.com. Ich danke für die Aufmerksamkeit, bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.